Bettina Karnes ist Kunsthistorikerin und sowohl Direktorin als auch Initiatorin der LAS Art Foundation, die sich, so die Selbstbeschreibung der Stiftung, mit der Kunst von morgen befasst. Warum sie sich mit KI und Biotechnologie auseinandersetzt und was eine Historikerin an der Zukunft interessiert, erfahren Sie in dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries. Schön, dass Sie uns heute zuhören. Ein herzliches Willkommen an Bettina Karnes.
Herzlichen Dank.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Wir fangen ja bei uns immer biografisch an, eigentlich immer mit der gleichen Frage, nämlich, wie bist du zur Kunst gekommen?
Ich setze mich mit der Kunst auseinander, seit ich denken kann, also schon immer. Und das hat auch nie aufgehört und das ist auch das Tolle an der Kunst, dass es einen das Leben lang begleitet.
Das würde ich jetzt gerne noch genauer verstehen. Das heißt, du bist mit Kunst aufgewachsen, in einem Umfeld, in dem viel Kunst war und an den Wänden oder in den Räumen stand?
Auch, genau. Und meine Eltern sind kunstbegeistert und bin damit aufgewachsen. Hab dann auch Kunstgeschichte studiert, hab da auch promoviert. Und habe seitdem immer in der Kunstwelt auch gearbeitet.
Hast du als Kind auch aus Versehen mal ein Kunstwerk umgeschmissen? Oder sozusagen gibt es auch sozusagen traumatisierende Kontakte mit der Kunst als Kind oder Sachen, vor denen man Angst hatte? Oder?
Nicht als Kind. Ich habe, als ich später im Berufsleben war, habe ich mal ein Kunstwerk aus Versehen zerstört. Eine wunderschöne Papierarbeit von Kandinsky.
Wie ist das passiert?
Ich habe die ausgerahmt und dann bei dem Ausrahmen ist mir ein Fehler unterlaufen und dann war da ein Riss im Papier.
Und davon träumst du manchmal noch nachts oder ist das innerlich abgeschlossen?
Das hat sich gelegt. Momentan träume ich von der Arbeit von Pierre, die mich nicht loslässt und von der träume ich nachts.
Das leitet ja schon fast über zur nächsten Frage, aber bevor wir über die Ausstellung sprechen, die gerade die aktuelle von der LAS Foundation ist, wäre es, glaube ich, doch erst nochmal schön zu erfahren, was die LAS Foundation ist.
Gerne. LAS ist eine Kunststiftung, eine Kunstinstitution und was uns anders macht oder wo wir anders sind, ist, dass wir eine Schnittstelle sind als Kunstinstitution zwischen Kunst, den neuesten Technologien und Wissenschaft. Und damit mit diesem sehr interdisziplinären Ansatz wagen wir immer einen Blick auch in die Zukunft oder auf das Morgen, so wie du es anfangs gesagt hast.
Jetzt ist ja der Name LAS Foundation ein bisschen kryptisch. Und wenn man unten bei euch klingelt, löst sich das auf in Light Art Space. War das eine Vorform oder was war das für eine Entwicklung? War dir gleich klar, dass es um Wissenschaft, um Biotechnologie geht oder war das am Anfang noch was Unschärferes oder Breiteres oder anderes?
Also LAS hat sich über die Jahre natürlich entwickelt und verändert. Und der Anfang von LAS liegt bei dem Gründer auch von LAS, Jan Fischer. Und der eben eine neue Stiftung, eine neue Kunstinstitution gründen wollte. Und Jan Fischer und ich, wir haben uns die ersten 2 Jahre wirklich Zeit genommen, haben viele Gespräche geführt, sind viel gereist, haben uns viel angesehen. Und am Anfang hieß LAS noch Light Art Space. Aber aus der Überzeugung heraus, dass wir damals schon wussten, wir wollten eine andere Form von Ausstellung propagieren. Und zwar in dem Sinne, dass uns ganz, ganz wichtig war, wenn wir eine neue Stiftung gründen, eine neue Institution. Und es gibt so viele tolle Museen und Institutionen in Berlin, in Deutschland, dass es dafür eine Legitimation geben muss. Und uns war es ganz wichtig, dass wir eine Institution gründen, Ausstellungen machen, die offen sind, die zugänglich sind, die niedrigschwellig sind. Und haben für uns da eine Antwort gefunden, dass wir gesagt haben, wir wollen Ausstellungen machen, die eine neue Welt eröffnen und dass Besucher auch eine neue Welt betreten können. Und diese Welt mit all ihren Sinnen auch erstmal erfahren können, gar nichts wissen müssen darüber. Und dass wir uns damit dann Themen, Technologien zuwenden können, die thematisieren können, die oftmals sehr komplex sind, sehr schwer zugänglich sind oder manchmal sogar beängstigend sind. Und unsere erste Ausstellung war zum Beispiel mit Refik Anadol. Es war eine Ausstellung auch über Space Machine Learning, über KI. Ein sehr komplexes Thema. Aber Refik hat eine Welt erschaffen, die man eben erstmal betreten konnte und die man gesehen, gefühlt hat, gehört hat sozusagen. Und das war uns ganz, ganz wichtig. Und deswegen, um zurückzukommen zu der Frage, war uns Space ganz wichtig. Licht ist drin, gar nicht, weil es uns um Lichtkunst ging. Wir haben also noch nie eine Lichtkunstausstellung gemacht in dem Sinne, sondern weil wir gesagt haben, Licht ist das Anfang und das Ende. Und Licht sind Daten, ja. Und Licht ist so vieles und zeigt eigentlich oder ist ein Symbol für das, was LRS sein soll. Und dieser interdisziplinäre Ansatz, den wir besprochen haben, das war für uns Licht. Und über die Jahre ist LRS gewachsen. Wir haben uns stärker etabliert, auch internationalisiert. Und jetzt heißen wir LRS Art Foundation, um eben auch zu zeigen, dass wir gewachsen sind und dass wir eine Institution geworden sind und vielleicht auch ein anderes Gewicht dadurch haben.
Du hast eben die erste Ausstellung erwähnt mit Refik Anadol. Du hast auch gesagt, dass euch wichtig ist, dass es einen niedrigschwelligen Zugang gibt. Kannst du erzählen, wie das da gelungen ist oder was das heißt? War das nicht in einem Museum oder war das in einem Raum, der deshalb sozusagen keine Hemmschwellen für Menschen hat, da hinzugehen?
Genau, es hat verschiedene Aspekte. Einer ist genau der Raum und der Ort. Und wir sind nomadisch. Wir aktivieren unterschiedliche Orte in Berlin und mittlerweile weltweit. Und die Ausstellung von Refik damals fand im Kraftwerk statt. Und so ein Ort ist per se schon niedrigschwelliger also für viele Leute als Museum. Und wir hatten auch bei der Ausstellung mit Refik, trotz der Thematik sozusagen, und auch das Refik war damals ein ganz unbekannter Künstler, kannte niemand sozusagen. Wir hatten in kürzester Zeit, glaube ich, 40.000 Besucher zu so einer Ausstellung. Und es hat uns auch gezeigt, unser Ansatz funktioniert, ja. Aber der Ort spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und der zweite Aspekt, der wirklich eine ganz wichtige Rolle spielt, ist, diese Welten aufzubauen, die man betreten kann. Und dass es eben gar nicht wichtig ist, dass man irgendwas weiß oder dass man irgendwas über Space Machine Learning weiß oder über KI oder über Quantenphysik. Man kann zu einer LRS-Ausstellung kommen und das erstmal erleben und auch erleben mit allen Sinnen. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil wir glauben, dass das der erste Schritt oftmals ist zu einem weiteren Verständnis oder zu einer bestimmten Erkenntnis. Und das ist auch das, wie wir unsere Ausstellung konzipieren, dass dieses Welten aufbauen, was man dann eben mit all seinen Sinnen erleben kann.
Du hast vorhin gesagt, du träumst im Moment von Pierre. Wäre also ein Sprung zu dem aktuellen Projekt, das ihr zeigt. Also von welchem Pierre träumst du was und warum?
Die Ausstellung, die wir zeigen, ist eine Auftragsarbeit. Und wir haben die ersten Gespräche mit Pierre 2023 angefangen und geführt. Und es ist ein Projekt, was eben über mehrere Jahre auch gewachsen ist. Und Pierre hat eine Arbeit geschaffen. Es sind 55 Minuten, es ist ein epischer Film, eine große Komponente, Sound dabei auch. Und das ist eine Arbeit, die ist jeden Tag in deinem Kopf. Die lässt dich nicht los und die beschäftigt dich und es hört nicht auf. Und manchmal macht die dich verrückt. Und das ist eine Reise mit Pierre seit 2023. Und es ist wirklich eine Arbeit, also wenn ich von was träume, dann ist es von Liminals. Und mein Vorsatz für 26 ist, dass ich irgendwann Frieden finde mit dieser Arbeit und schlafen kann.
Vielleicht sagen wir für die HörerInnen noch, wo die Arbeit zu sehen ist und lassen dann den Nachnamen von Pierre, den ich selber mich nicht traue auszusprechen, weil ich es wahrscheinlich falsch aussprechen werde, im Wagen. Aber vielleicht verrätst du noch, wo die zu sehen ist.
Sehr gerne. Also die Ausstellung ist in der Halle am Berghain. Und das ist ein brutalistischer Bau, eine ehemalige Industriehalle. Und es war Pierre auch ganz wichtig, diese Auftragsarbeit nicht in einem White Cube zu zeigen, sondern im anderen Setting, in einem anderen Raum. Und wir haben sehr, sehr früh über die Arbeit gesprochen, aber auch sehr früh über Berghain gesprochen. Und das ist eine wunderbare Symbiose in vielerlei Hinsicht.
Mir schießen jetzt mehrere Fragen durch den Kopf. Ich hoffe, ich kriege die sortiert. Ich fange mit der vielleicht etwas Platten an. Berghain hast du erwähnt, Kraftwerk hast du erwähnt. Beides sozusagen aktuell oder auch historisch sozusagen auch Räume der Clubkultur der Berliner, die ja auch nicht für alle zugänglich ist. Gerade das Berghain ja berühmt für seine Türsteher. Geht es dann auch einfach um andere Zielgruppen, die noch nicht mit Kunst Kontakt haben? Oder ist jetzt die Halle am Berghain auch für Leute zugänglich, die ins Berghain selber nicht reinkommen würden? Also es gibt ja genauso große mentale Hürden vom Berghain wie vor der neuen Nationalgalerie. Ja, ist ja durchaus ein Raum mit einer hohen Schwelle.
Ja, man muss betonen, die Halle am Berghain ist nicht im Berghain, in dem Club. Für manche ist das eine große Hürde. Manche freuen sich riesig, wenn wir sagen, wir machen eine Ausstellung im Berghain. Das ist die Halle am Berghain. Und das hängt damit zusammen, dass das Berghain früher auch ein Industriekomplex war. Und in diesem ganzen Komplex, der vordere Teil ist der Club, der weltbekannte Club. Und dahinter gibt es eben diese Halle. Und es ist ein ganz, ganz toller Raum. Das ist ein ganz, der eine unheimliche Aura hat. Und es ist auch das vierte Mal, dass wir in der Halle am Berghain sind. Und über die Jahre haben wir gemerkt, das ist ein Raum, eine Halle, die eine unheimliche Resonanz hat für Künstler und die unheimlich gut funktioniert als Ausstellungsraum auch. Und auch sehr niedrigschwellig ist. Also Leute von groß und klein und auch Leute, die niemals in den Club gehen würden, kommen zur Halle am Berghain, um sich die Ausstellung anzuschauen. Und vom LRS-Seite ist es so, dass wir versuchen, wirklich ganz unterschiedliche Orte in Berlin zu aktivieren. Also unsere allerletzte Ausstellung war zum Beispiel in Neukölln im Kank, ein ehemaliges Kaufhaus. Und das ist vielmehr unsere Mission, zu sagen, wir aktivieren unterschiedliche Räume, auch unterschiedliche Bezirke in Berlin. Wir haben ein anderes Projekt, das heißt Pollinator Pathmaker von Daisy Ginsberg. Das ist eine Skulptur in Form von einem Garten vor dem Naturkundemuseum. Und wir haben Pollinator Pathmaker jetzt in jeden Bezirk von Berlin gebracht auch. Also es ist uns ganz wichtig, eben nicht nur in Mitte zu sein, in allen Bezirken von Berlin zu sein und immer wieder ganz unterschiedliche Orte auch zu aktivieren.
Was mich auch noch interessieren würde, ist, was es für euch bedeutet, weil du das auch mehrmals gesagt hast, dass die Ausstellung jetzt in der Halle am Berghain eine Auftragsarbeit ist. Heißt das, dass die euch dann auch gehört, oder heißt das, dass ihr sozusagen einen initialen Auftrag vergebt und vielleicht damit auch verbunden, wie wählt ihr eure Künstler, eure KünstlerInnen aus? Machst du das? Habt ihr da ein Team? Habt ihr einen Beirat? Also wie kommt man auf die Fährte von KünstlerInnen, die an dieser Grenze arbeiten? Pierre ist jetzt ja eher ein Bekannterer, bei Rafik Anadol hast du gesagt, den kannte damals noch niemand. Ist es da ein Forschungsfeld gewesen oder geworden? Also eigentlich zwei Fragen auf einmal. Einmal dieses ökonomische Auftragsarbeit. Was heißt das? Was bedeutet das? Und dann das methodische. Wie identifiziert ihr als Stiftung die KünstlerInnen, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt?
Als LS machen wir 2-3 große Projekte pro Jahr. Wir haben kein eigenes Haus und insofern liegt ein immenser Fokus und eine immense Arbeit auf der Auswahl der Künstler und dieser 2-3 großen Projekte. Und wir machen auch immer Einzelpräsentationen, also keine Gruppenausstellungen, sondern wir wählen immer eine Künstlerin, einen Künstler aus und machen mit der oder dem ein großes Projekt. Insofern ist das, was du sagst, hat eine immense Wichtigkeit. Das muss immer 100-150% sein. Es kann bei einer Gruppenausstellung hat man mehr Flexibilität. Ja. Wie wir das machen, ist auf ganz unterschiedliche Art und Weise, aber das ist eine der Hauptaufgaben, Künstler zu finden, Künstlergespräche zu führen, weltweit. Und wenn ich die Ausstellung mit Pierre nehme, war es so, dass wir eben die Gespräche schon 23 angefangen haben. Und dann hatten wir unser eigenes Projekt auf der Venedig-Biennale 24, einen eigenen Pavillon, den wir da gezeigt haben. Und der war 2 Minuten entfernt von der großen Ausstellung, die Pierre damals hatte bei Pinot, wo ich nach unserem eigenen Pavillon auch die meiste Zeit verbracht habe. Und da war diese Arbeit liminal. Man muss verstehen, dass das, was man dort in Venedig gesehen hat, das war wie so ein Anfang oder ein erster Frame von dem, was Liminals, wie es jetzt heißt, mit dem S geworden ist. Und damals war es schon, hatte ich das Gefühl, dass schon ganz viel da ist mit Liminal, aber eigentlich ganz, ganz viel auch noch entwickelt werden muss. Und das führte zu weiteren Gesprächen dann auch mit Pierre und es führte dann auch zu dieser Auftragsarbeit zu sagen, okay, jetzt ist das ist die richtige Arbeit, das ist der richtige Moment, Pierre nach Berlin zu bringen und diese Auftragsarbeit zu initiieren sozusagen oder zu beauftragen. Und auch in so einem Ort wie Berghain, also da kamen verschiedene Sachen zusammen. Und das ist die Grundlage von ganz vielen, was wir bei LRS machen. Und parallel dazu, weil wir eben eine andere Kunstinstitution sind, was wir auch permanent machen, ist, die Gespräche, die wir mit Künstlern führen, führen wir auch mit Wissenschaftlern, mit Technologen, mit Computer Engineers, auch weltweit. Und es geht immer darum zu schauen, welche Partner können wir finden für Projekte und wirklich auf dem höchsten Level auch, welche brillanten Köpfe können wir irgendwie finden und die wir dann vielleicht zusammenbringen können auch. Und das ist zum Beispiel in dem Projekt bei Pierre ist es. Wir haben sehr, sehr früh einen Tobias Ries dazu genommen. Es ist ein Philosoph. Wir haben sehr früh Gespräche geführt mit Tommaso Calarco, der ist der führende Wissenschaftler im Forschungszentrum in Jülich. Und das ist das Grundrauschen bei LRS. Wir sind permanent auf der Suche nach diesen brillanten Köpfen für unsere Projekte. Wie funktionieren solche Auftragsarbeiten? Die Grundlage sind immer diese Gespräche und immer zu schauen, eben wann macht was denn für welchen Künstler auch, ja? Und wie wollen wir diese oder können wir diese Projekte aufsetzen? Und dann eben auch zu sagen, entweder machen wir eine Auftragsarbeit oder mit ganz jungen Künstlern oder mit ganz etablierten Künstlern wie mit Pierre. Aber immer unter der Prämisse, das richtige Werk oder den richtigen Moment auch zu finden. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und ich glaube, die Kraft von solchen Auftragsarbeiten, es liegt genau darin, zu sagen, es ist eben eine Auftragsarbeit, es ist eine Commission, jetzt ist der richtige Moment. Ich sage zu meinem Team zwar immer, es ist wahnsinnig herausfordernd, weil da ganz viel zusammenkommen muss, dass es dann auch funktioniert. Und es ist, und ich sage immer meinem Team, irgendwann machen wir wirklich mal kleine Auftragsarbeit und irgendwie eine ganz einfache Ausstellung. Aber das machen wir eben nicht. Also unsere Projekte haben eine unheimliche Komplexität, wirklich ein weltweites Level von Leuten, die wir zusammenbringen und sind hoffentlich dadurch auch besonders.
Ich würde jetzt nochmal die Zielsetzung auf einer Metaebene interessieren, weil es innerhalb dieses Diskurses von Kunst als und Wissenschaft und wie sie sich begegnen, ja schon auch die Behauptung gibt, dass nicht nur die Wissenschaft die Kunst verändern würde, sondern auch die Kunst die Wissenschaft verändern würde. Was ja gerade an so gesellschaftlich relevanten Forschungsfeldern wie Biotechnologie oder künstliche Intelligenz ja auch Sinn machen könnte. Wie stehst du dazu? Ist das eine Anmaßung der Kunst oder ist das was die Kunst tatsächlich machen kann? Wie erlebst du diese Begegnung, die ihr ja auch initiiert?
Ich bin Kunsthistorikerin, deswegen gebe ich erstmal eine Antwort in dem Kontext, die mich stark geprägt hat und als wir LRS ins Leben gerufen haben, diskutiert haben. Und zwar gab es in den 60er Jahren das EAT-Programm in den USA, Experiments in Art and Technology heißt es. Und das war zusammen mit Bell Labs. Und was manche vielleicht kennen, sind es gab dann eine Performance-Serie in der Armory Hall in New York und Robert Rauschenberg war dabei und das war, das kennt man so ein bisschen, wilde Abende. Aber wir haben uns die Mühe gemacht, auch die Protokolle von diesen Sitzungen zwischen Künstlern und Bell Labs und den Engineers durchzulesen, anzuschauen und gibt jetzt so ein tolles Archiv auch. Und was man daraus lesen kann, ist, dass diese Gespräche und dieses Zusammensein zwischen diesen unterschiedlichen Welten und so wahnsinnig herausfordernd das war für die Beteiligten. Also es gab wirklich Briefe von den Engineers, die gesagt haben, es ist der helle Wahnsinn hier, wir können nicht mehr, an das Headquarter von Bell Labs. Aber andererseits haben die Sachen besprochen, wir würden sagen, das ist heute ein Handy oder es ist eine Drohne oder es ist, die waren in vielerlei Hinsicht ihrer Zeit so weit voraus. Das war so visionär und so innovativ in vielerlei Hinsicht. Und das hat uns begeistert und das hat schon unser Denken auch geprägt in gewisser Weise. Ich glaube trotzdem, was enorm wichtig ist in diesem Kontext, ist auch, dass die Kunst hat die Kraft, wirklich Brücken zu schlagen in die Gesellschaft. Ich glaube da ganz fest dran und eben auch zu Themen, die so wahnsinnig komplex und sind, schwer zu verstehen sind oder eben wirklich auch angsteinflößend sind, ja, weil wir es nicht verstehen. Und wir hatten zum Beispiel eine Ausstellung letzten Jahr mit Laure Prouveau. Und das war auch eine Kollaboration mit Google AI Quantum und Laufband, ein Computer waren involviert, aber wir hatten fast 60.000 Besucher in dieser Ausstellung. Wir hatten fast 500.000 auf unserer Webseite und hatten einen enormen Outreach. Und das ist auch die Kraft der Kunst. Die Kunst kann das, die Kunst kann diese Brücken schlagen. Und das ist genauso wichtig wie alles andere.
Und versteht ihr euch dann irgendwie auch als politischer Akteur? Oder ist diese Form von Kunst, die in die Wissenschaft, eben hast du ja auch noch die Industrie erwähnt, schlägt, ist das eine neue Form von politischer Kunst? Oder ist die, weil sie das macht, apolitisch?
Wir sind apolitisch, also wir sind eine Kunstinstitution, wir wollen Künstler unterstützen, wir wollen deren Visionen verwirklichen, whatever it takes. Und wir wollen eine neutrale Plattform sein und halten das auch für ganz, ganz wichtig, weil oftmals werden Dinge schnell und stark polarisiert auch oder vereinnahmt. Und wir wollen genau das nicht. Wir wollen diesen neutralen Raum auch schaffen. Ich halte das für ganz richtig. Also wir sind apolitisch.
Du hast eben erwähnt, dass du Kunsthistorikerin bist und dass das auch deine Herangehensweise prägt. Du hast aber auch deutlich gemacht, es geht um Visionen, es geht um Zukunft. Wann hast du als Historikerin sozusagen angefangen, diesen Blick von der Vergangenheit in die Zukunft zu wenden? Oder hattest du den schon immer, dass du als Historikerin in die Zukunft geguckt hast? Oder wie kommt bei dir sozusagen Vergangenheit und Zukunft zusammen?
Das ist gekommen über die Zeit. Also ich habe in München studiert. Da fängt man in der Antike an und hört irgendwann im 19. Jahrhundert auf. Und das kam wirklich über die Zeit. Und ich glaube, das kam ganz stark dann auch mit LRS und eben auch durch die Vision, die Jan damit verbunden hat, dass es eben auch ein Neuanfang sein soll, eine andere Institution. Und als LRS und ich, wir bewegen uns ganz stark auch in anderen Welten. Das heißt, in der Welt der Wissenschaft, in der Welt der Technologie. Wir besuchen Konferenzen, die mit Kunst überhaupt nichts zu tun haben oder treffen Leute, die noch nie von Pierre gehört haben. Oder und das ist eigentlich auch eine große, große Quelle der Inspiration, also wirklich sich außerhalb der Kunstwelt zu bewegen und dann da wiederum Brücken zu schlagen.
Du hast mehrmals jetzt auch davon gesprochen, dass diese Zukunft, mit der ihr euch auseinandersetzt, auch angsteinflößend sein könnte. Wie ist das bei dir persönlich? Hast du, wenn du im Kontakt bist mit diesen ganzen Wissenschaftlern und Unternehmen, die Zukunft formen und die an neuen Technologien arbeiten, bist du da eine begeisterte Optimistin oder gibt's da auch Sachen, vor denen du einen Angstschauer hast, der ja auch spannend sein kann? Wie ist da dein Blick?
Ich war letzte Woche auf einer Konferenz und da hat jemand vor mir auch, ich habe eine Rede gehalten, vor mir hat jemand eine Rede gehalten und der ist extrem Bergsteiger und der macht Speed Climbing, das heißt, der geht auf die 8000er dieser Welt und innerhalb von 18 bis 24 Stunden, um möglichst wenig Zeit in dieser Todeszone zu verbringen. Und ein Thema war Angst. Und das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber er hat erklärt, warum man eigentlich keine Angst haben sollte. Und dass Angst ganz viel damit zu tun hat, auch man hat Angst vor etwas. Und oftmals hat man keine Angst, wenn man in etwas ist. Und es geht um dieses Thema, warum haben wir Angst vor etwas und dass wir das eigentlich nicht haben sollten. Ich erwähne das, weil ich finde das eine wunderbare Erkenntnis von ihm, die er natürlich sich sehr, sehr hart erarbeitet hat und sehr auf eine sehr extreme Weise erarbeitet hat. Und um zurückzukommen auf LRS und auf Zukunft und für viele Leute, ja, ist die Zukunft gerade in unserer heutigen Zeit natürlich durch starke Unsicherheit geprägt und viele haben gewisse Weise Angst vor der Zukunft. Aber ich finde andererseits, was ich viel stärker glaube, dass wir in einer Zeit leben von einem extremen Umbruch natürlich und auch einer enormen technologischen Disruption, dass die Technologien sich extrem schnell entwickeln, schneller als eben viele das verstehen oder begreifen können. Und das ist wahrscheinlich für viele Angst, oder sie dann schalten dann einfach ab und setzen sich dann gar nicht mehr mit auseinander. Aber man kann es natürlich positiv finden, und deswegen ist es so wichtig, als erster Schritt sich mit Dingen erstmal auch auseinanderzusetzen und nicht hinzusehen, hinzuhören, Dinge auch zu erfüllen. Das ist ganz, ganz wichtig, und das ist eine der Hauptaufgaben auch von LRS. Und das ist das, was ich meinte, also die Kraft der Kunst. Man kann da eine Tür öffnen. Und dann kann man vieles auch positiv sehen, ja. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben von enormen Möglichkeiten und Chancen. Und dass wir auch diese Unsicherheit hat ja viel damit zu tun, ob wir Sachen verstehen oder ob wir sie definieren können oder ob wir sie begreifen. Und es gibt viele sprechen ja auch von dieser Polycrisis und Krise. Und wenn man Krise nimmt, dann ist das ein Wort aus dem Altgriechischen und war damals, oder in der ursprünglichen Form, ist das positiv besetzt. Das ist einfach ein Moment, wo man eine Entscheidung treffen muss. Eine Krise an sich ist was Positives. Und ich glaube, ich sehe eher die heutige Zeit oder auch die Unsicherheit oder vielleicht die Momente der Angst, die wir haben, als was Positives. Ja, auch vieles macht Sinn.
Ja. Ich glaube schon, dass das Sinn macht. Wäre eigentlich auch schon ein schöner Schluss. Aber wir fragen ja am Ende immer nach dem Fantasiemuskel, der unserem Podcast den Namen gegeben hat. Jetzt hast du eigentlich schon deinen Antworten, glaube ich, erzählt, wie du deinen Fantasiemuskel trainierst. Nämlich, wenn ich dich richtig verstehe, einmal in der Auseinandersetzung mit Kunst, aber auch ganz viel in der Auseinandersetzung eben mit Dingen, die nicht Kunst sind, Wissenschaft und Technologie und rausgehen und sich das angucken. Und ihr macht ja mit der Stiftung eigentlich für jeden ein Angebot, das auch zu tun. Das ist ja euer Anspruch mit den niedrigschwelligen Ausstellungen. Ich würde dich jetzt trotzdem zum Abschluss fragen, ob du eine Idee hast für eine kleine tägliche Übung, wenn man gerade nicht nach Berlin ins Kraftwerk oder zur Halle am Berghain gehen kann, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen, oder nicht gerade auf eine spannende Konferenz reisen kann, weil man einen, weiß ich nicht, 9-to-7-Job hat. Hast du sowas, sozusagen so eine Übung, wie man diese Offenheit, von der du sprichst, und dieser Neugierde, die Basis für Fantasie ist, wie man die schulen und trainieren und sich auch im Alltag erhalten kann?
Ich bin unheimlich gerne in den Bergen. Und da geht's ganz viel darum, auch um Einfachheit und Klarheit und alles wegzulassen, was nicht wichtig ist, zu reduzieren. Und ich finde, dass es eine ganz wichtige tägliche Aufgabe ist, wirklich zu reduzieren und für sich Klarheit zu schaffen und damit wieder Raum zu schaffen für andere Dinge und sich anderen Dingen zu öffnen.
Okay, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.